ARD.
Herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche wie jede Woche mit den seltsamsten, schönsten, lustigsten Facts aus der Wissenschaft. Und diese Woche mit Charlotte Grieser und Julia Nestlin.
Hallo,
Julia,
hallo.
Ich kann dir nachher an deiner Hand ablesen, was du für einen Charakter hast. Was hast du dabei?
Ich bin interessiert. Psychotests mag ich auch sehr gerne. Hand ablesen. Okay, next level. Ich habe mich mit Tieren, die ich sehr gerne mag, beschäftigt. Mit Fledermäusen und einem Getränk, was ich vielleicht durchaus weniger mag, mit Tequila und was die miteinander zu tun haben. Und zwar gab es eine Untersuchung, wie Tequila-Bauern, also Bauern, die den Grundstoff für Tequila anbauen, Agaven, eine ganz bestimmte Agavensorte, Fledermäuse erfolgreich besser schützen können. Das ist eine Good News, würde ich sagen.
Okay.
Und ich dachte erstmal so, Moment mal, ist das ein Urban Myth, den ich da jahrelang Freunden erzählt habe, dass wir ohne die Tequila-Fledermaus keinen Tequila hätten? Und also braucht man die jetzt
ja,
doch
da
nicht
oder irgendwas schon? Bei mir.
Ja. Das hat mir auch meine Freiburger Fledermausforscherin erzählt, deswegen habe ich das jetzt immer abends, wenn ich mit Leuten unterwegs war, allen erzählt. Also es stimmt schon grundsätzlich, dass Fledermäuse Agaven auch bestäuben, aber das Problem ist, dass die Bauern heutzutage eine andere Form der Vermehrung der Agavenpflanzen benutzen, nämlich einfach so Stecklinge machen, ne? Also sie nicht durch Samen, also durch eine Früchtepflanze
okay,
wird
ja,
sie
verstehe.
Sozusagen geklont. Und das ist ein Problem, weil diese Pflanzen dann nicht mehr blühen, sondern ne, du kannst einfach eine Agave nehmen, ein Stück raushacken, Wurzel wieder neu reinstecken. Aber dieser ganze Prozess mit Blüte und dann kommt eine kleine Fledermaus und die trinkt was und dann trägt sie den Pollen woanders hin und dann kriegt eine andere Agavenpflanze dann Samen, das passiert alles nicht. Und das ist ein großes Problem. Unter anderem Gründe dafür sind natürlich der Tequila-Durst weltweit ist immer größer, es wird immer mehr exportiert. Das ist ja Agavenschnaps, wird aus der blauen Agave gemacht. Und diese Agaven sind eben eigentlich total langsame Pflanzen. Also die müssen erstmal 5 Jahre reifen, bis sie dann mal geerntet werden können, um irgendwie zu Tequila verarbeitet werden zu können. Und dann 8 Jahre insgesamt.
Warte mal, das heißt, man kann nur alle 5 Jahre die gleiche Pflanze ernten? Das heißt, man braucht.
Naja, die wird zerstört, wenn du die erntest. Also, ich habe mir das angeguckt, die hacken die ab komplett.
Ah.
Und dann die ganzen Ärmchen, die Agave hat, also die Blätter, werden auch so runtergeratzt und dann hat man praktisch so eine Kugel. Und die wird weiterverarbeitet.
Okay, und das heißt, ich brauche also ganz viele Felder, wo ich dann sozusagen wie in so einem, ja, wie in der Planwirtschaft immer meine Agaven anbaue, sodass jedes Jahr welche reif werden.
So stelle ich mir das vor. Und es sind ja unglaublich viele. Also aus einer so einer 50 Kilo Agave kann man dann, glaube ich, 7 Liter Tequila machen oder so. Also es ist wirklich, muss man sich mal angucken, in Mexiko riesige Felder sind das. Und so ein normaler Zyklus einer Agave wären eben 8 Jahre, ne? Mit Blüte und dann kann die kleine Fledermaus kommen und trinken und so weiter. Und es dauert denen alles zu lang. Deswegen machen sie das mit diesen Ablegern. Und das bedeutet natürlich, unter den Agaven hat man weniger genetische Vielfalt. Ne? Wir haben krasse Monokulturen. Diese Pflanzen sind tendenziell dann anfälliger für Pilze und Schädlinge. Und diese Tequila-Fledermäuse finden eben kein Futter mehr und zu wenig. Und das ist
aber
ganz,
nennst
ganz
du die
traurig.
Jetzt nur so oder heißen die Tequila-Fledermäuse?
Also man nennt sie landläufig so. Das sind, ich guck mal, ob ich sie richtig aussprechen kann. Leptonycteris. Verbabuenae, die kleine mexikanische Blütenfledermaus.
Och.
Leptonyceris nivalis, die große mexikanische Blütenfledermaus. Und Coeronycteris mexicana, die Langnasenfledermaus.
Och,
du weißt, warum
süß.
Ich einfach Tequila-Fledermaus sage. Genau, und es gab dann eine Initiative, die unter anderem gestartet wurde von einer mexikanischen Universität auch, dass sie gesagt haben, hey, ihr Bauern oder ihr Hersteller von Tequila, wenn ihr das so macht, dass eure Bauern auch ein paar Agavenpflanzen stehen lassen, die gut für die Fledermäuse sind, dann kriegt ihr so ein Abzeichen, bat-friendly. Könnt ihr mal auch zu Hause gucken, wenn ihr Tequila kauft, vielleicht ist da so ein Kleber drauf. Das ist schon mal eine Sache, die sie gemacht haben, die auch schon erfolgreich war. Aber das Problem ist halt irgendwie auch so ein wirtschaftliches, weil am Ende, die Bauern müssen mehr Pflanzen stehen lassen, aber das sind ja nur die Zulieferer. Und die, die den Tequila am Ende verkaufen, die können dann eben entweder mehr Geld machen oder ne, mehr bezahlen, weniger bezahlen. Das heißt, es ist so ein bisschen, der Incentive sitzt eigentlich am falschen Ort, wenn man mit einem Label arbeitet. Und jetzt hat diese Forschungsgruppe aus Schweden, Mexiko und den USA gesagt, okay, wir gucken mal, was würde denn die Bauern dazu bringen, keine Ahnung, 5-10% ihrer Agaven stehen zu lassen, um unsere Fledermäuse glücklich zu machen. Und der einfache Grund, die einfache Lösung ist, gib ihnen Geld Und das Interessante ist aber, ihnen reicht schon 20% dessen, was diese 200, 300 Agaven eigentlich abwerfen würde.
Oh, also weil die Fledermäuse so gerne mögen.
Ja, würde ich jetzt auch gerne sagen, aber am Ende ist es eher so, das ist so das Geld, wo sie sagen, das ist geil, wenn wir das als regelmäßiges Einkommen haben, weil alles andere, sie haben ja keine Versicherung, ne, für ihre Agaven,
ja, klar,
oder
das
für,
ist ja,
dass
auch
die Preise
von total
bleiben.
Sachen abhängig.
Genau, das heißt, es war eigentlich mehr so eine wirtschaftliche Untersuchung jetzt, dass man eigentlich mit relativ einem moderaten Geldeinsatz noch viel mehr für die kleinen Fledermäuse machen kann. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und
das
ihr wisst jetzt
schön,
ja, was Fledermäuse mit Tequila zu tun haben.
Und was Fledermausschutz damit zu tun hat, was ihr für einen Tequila kauft vielleicht auch.
Richtig. Am besten trinkt ihr natürlich gar keinen, ne? Dann habt ihr von Tequila.
Genau, dann bleiben nämlich die Agavenpflanzen stehen und die Fledermäuse haben genug zu essen.
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit der Marktwirtschaft.
Das ist auch nicht so. Ja. Wie kommen wir da wieder raus? Also Julia, wenn ich dir jetzt sage, ich kann am Längenverhältnis deiner Finger zueinander ablesen, ob du häufig Amphetamine nimmst.
Okay.
Ja, guck mal hin, genau.
Welche muss ich angucken?
Wahrscheinlich jetzt 18. Jahrhundert zurückschicken. Physiognomik, groß in Mode.
Also welche Finger muss ich angucken, Charlotte? Ich gucke jetzt auf meine Hände. Wo muss ich hingucken?
Sehr gut, sehr gut. Also, ich nehme an, alle gucken jetzt auf ihre Hände. Außer wenn ihr gerade Auto fahrt, während ihr uns hört. Ja, bitte guckt nicht auf eure Hände, macht es später. Es geht um das Verhältnis zwischen deinem Ring und deinem Zeigefinger. Was ist länger bei dir?
Die sind relativ gleich lang.
Mhm, okay, gut. Das ist übrigens nicht unüblich, ne, dass die ziemlich gleich lang sind.
Okay, dann bin ich jetzt froh.
Okay, lass uns mal so anfangen. Die neue Studie, um die es geht, ist von Forschenden aus Kanada, Iran und der Schweiz und sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Längenverhältnis, Ring und Zeigefinger, und antisozialer Persönlichkeitsstörung und problematischem Amphetamingebrauch.
Alles klar.
Ja, Kurzform. Wenn dein Zeigefinger kürzer ist als dein Ringfinger, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hast oder Amphetamine missbrauchst oder beides.
Okay. What the fuck? Ist das also in den Genen festgelegt, oder?
Gute Idee. Ähnlich. Also, ich drösel das mal ein bisschen auf. In dieser Studie gab es zwei Gruppen. Eine Kontrollgruppe und eine Gruppe, wo Menschen drin waren, die diese Diagnosen hatten. Ne? Also entweder antisoziale Persönlichkeitsstörung oder Amphetaminmissbrauch oder beides zusammen. So. Und dann haben die eben geguckt, in diesen Gruppen, wie ist die Korrelation jeweils, ne, mit ist der Ringfinger länger oder ist der Zeigefinger länger oder sind die gleich lang? Und dann hat sich eben rausgestellt, die Menschen in dieser Gruppe mit den Erkrankungen, die haben häufig eben den im Verhältnis kürzeren Zeigefinger. So, also es gibt eine Korrelation. Und die ist am höchsten, wenn man beides hat. Also antisoziale Persönlichkeitsstörung und Amphetaminmissbrauch. Das ist jetzt nicht so überraschend, weil das häufig zusammenhängt, Substanzmissbrauch und antisoziale Persönlichkeitsstörung. Du hast jetzt gerade schon gefragt, ist es genetisch? Nein, aber es ist das andere. Es ist nicht die Genetik, es sind die Hormone. So.
Ach, wie immer.
Ja, genau. Also die Fingerlänge ist natürlich nicht der Grund dafür, dass jemand zu viele Amphetamine nimmt oder auch nicht, sondern es gibt schon länger Ergebnisse, die zeigen, wenn Babys im Mutterleib im ersten Trimester der Schwangerschaft, also in den ersten Monaten, wenn da die Testosteronkonzentration, der sie ausgesetzt sind, höher ist und die Östrogenwerte niedriger, dann entsteht eher dieses Verhältnis der Finger zueinander und parallel dazu entwickelt sich das Gehirn natürlich entsprechend, ne? Hormone, Gehirnentwicklung.
Ja.
Und statistisch betrachtet führt das eben dazu, dass diese Menschen als Erwachsene bestimmte Verhaltensweisen zeigen. So.
Ja.
Und es ist auch so, dass es bei männlich gelesenen Personen, also in diesem Fall Personen, die vor der Geburt und nach der Geburt höhere Testosteronkonzentrationen haben, die haben auch häufiger diese kürzeren Zeigefinger und die haben statistisch auch häufiger psychopathische Persönlichkeitsmerkmale, mehr Substanzmissbrauch und so. Also der Zusammenhang ist deshalb wahrscheinlich, weil die Ursache wahrscheinlich die gleiche ist, aber die bedingen sich natürlich nicht gegenseitig. Ne?
Aber kann man einfach ganz flach sagen, Männer neigen eher dazu, Betäubungsmittel zu missbrauchen?
Ja, also das ist statistisch betrachtet auf jeden Fall so. Männer, also ne, nicht jeder Mann oder jede männlich gelesene Person missbraucht eher Substanzen. Ja. Aber es gibt eine sehr viel höhere Prävalenz bei männlich gelesenen Personen, Substanzen zu missbrauchen.
Und Männer haben halt auch einfach ein anderes Zeigefinger-Ringfinger-Verhältnis als Frauen oder weiblich gelesene Personen?
Unter Umständen. Also Männer haben das häufiger, aber das wurde auch schon in unterschiedlichen Studien nur bei Männern und nur bei Frauen und bei beiden getestet und so. Also, was schließen wir daraus? Ne? Es ist ein statistischer Zusammenhang. Mhm. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr irgendwie, bevor ihr die Tinder-Person trefft, sagen, schick's mir mal bitte ein Foto von deinen Fingern. Also, die unterschiedlichen Studien haben auch unterschiedlich einheitliche Ergebnisse gehabt und so. Ne? Mal wieder mehr Studien bitte, muss man ja an dieser Stelle sagen. Aber es ist natürlich trotzdem spannend. Natürlich wissen wir, dass die Hormonkonzentration, wenn wir noch im Mutterleib sind und auch danach, beeinflusst, wie unser Gehirn sich entwickelt und dementsprechend natürlich auch, wie unsere Persönlichkeit sich entwickelt und dass das auch Auswirkungen darauf hat, wie sich unsere äußeren Merkmale entwickelt. Aber man denkt halt selten an diesen Zusammenhang.
Es ist ja auch irgendwie, also bei mir gehen sofort so ein bisschen Alarmglocken an. Ja. Ne? Wir haben da eine schwierige Vergangenheit mit.
Genau, das muss man halt auch noch sagen. Ne? Also Physiognomik ist ja die Lehre davon, dass man von äußeren Merkmalen auf irgendwelche Charaktereigenschaften schließen könnte. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Aber natürlich ist es wissenschaftlich betrachtet völliger Bullshit. Aber genau, das wurde halt in der Rassenlehre unter anderem auch missbraucht. Oder dass man halt so Sachen sagt wie, ja, Leute, die schmale Hände haben, sind bestimmt total die Klavierspieler oder so ein Quark. Ne? Also das ist dann die harmlose Variante davon. Aber nur anhand dessen, wie meine Finger aussehen, kann ich eben nicht einfach sagen, Charlotte ist besonders schlau oder psychopathisch. Meine Zeigefinger sind nämlich ein bisschen kürzer als meine Ringfinger.
Wenn du im Supermarkt an einer Kasse bist, die du selbst bedienen musst, also so eine Self-Checkout-Supermarktkasse, dann kann das unter anderem schlecht sein für deine Loyalität zu diesem Supermarkt. Das ist eine Untersuchung von der Drexel University Philadelphia. Und ich habe mich direkt reinversetzt in Kassensituationen, Supermarktsituationen. Ich bin da grundsätzlich extrem gestresst. Also es persönlich beschäftigt mich einfach sehr. Ich weiß nicht, bist du so ein Mensch, der ganz entspannt an der Kasse ist? Kein Problem, wenn eine Schlange ist und auch also total gerne auch an die normalen Kassen geht? Oder bist du eher so eine Person, die denkt, lasst mich alle in Ruhe, ich habe eh nur meine 5 Sachen. Oder auch wenn ich 50 Sachen habe, egal, ich will selber scannen.
Boah. Ich glaube, das ist total situationsabhängig. Ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, mich da in die Schlange zu stellen und bin da auch total entspannt bei. Aber wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt wirklich nur so 5 Sachen und die Schlange ist lang, dann stelle ich mich auch an diese Selbstscannerkassen. Aber jetzt muss ich mal kurz fragen, was heißt denn Loyalität gegenüber dem Supermarkt? Heißt es, ich bleibe bei meinem Stammsupermarkt oder und bin loyal dem gegenüber? Oder heißt das, ich neige eher dazu, vielleicht eine Sache doch nicht zu scannen und was zu klauen?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich auch einige Kommentare zugelesen. Ich gehe gerne an die Supermarktkassen, wo ich selbst scannen kann, weil dann kann ich mir mein eigenes Einkommen zahlen, weil ich ja gerade die Arbeitskraft von jemand anderem ersetze. Nächstes gemeint Brand Loyalty. Das ist, glaube ich, so ein Begriff auch aus dem Marketing, dass man einfach dazu tendiert, öfter dann wieder dieselben Marken zu kaufen, so ein bisschen. Ne? Also wahrscheinlich immer mal öfter auch wieder in diesen Supermarkt reinzugehen.
Ja, okay.
Und genau, das Ergebnis dieser Studie, muss ich sagen, ist jetzt so ein bisschen no shit Sherlock. Vor allem, wer mehr einkauft und dann bei einer Kasse ist, wo man sich selbst abscannen muss, fühlt sich vielleicht irgendwie überfordert oder nicht unterstützt oder nimmt dann vielleicht den Supermarkt weniger positiv wahr. Es hat ja auch einen Grund vermutlich, warum da meistens steht, unter 10 Items oder ne, wenn sie weniger als das und das einkaufen, gehen sie doch gerne an ihre Selbstbedienungskasse. Und ja, man muss auch sagen, es gibt ein paar Schwächen in dieser Untersuchung. Ne? Alter wurde irgendwie nicht so richtig mit einbezogen. Es wurde nicht geguckt, sind denn bei diesen Self-Checkout-Kassen, ist da denn ausreichend Platz oder bei den Kassen, ne? Wir kennen die ganzen.
Das ist nämlich so ein Ding, ganz ehrlich. Ja. Deswegen gehe ich auch nur an diese Selbst-Checkout-Kassen, wenn ich nicht so viele Sachen habe, weil sonst die da irgendwie auf dieser kleinen Fläche zu stapeln und dann auch noch irgendwie in meinen Büggel zu packen hinterher, das stresst mich dann schon wieder.
Total, aber es kann ja auch an der Langbandkasse, nenne ich das jetzt mal, so stressig sein, wenn hinten der Einpackspace fehlt. Ne? Das gibt es ja auch bei sehr berühmten deutschen Nord- und Süd-Supermärkten.
Deswegen würde ich da auch, wenn ich nur 3 Sachen habe, immer einen Einkaufswagen nehmen, damit ich das einfach so da reinschiebe.
Dass man reinschmeißen kann, ne?
Ja.
Ja. Ja. Also ich fand das total interessant, dass man sich darüber Gedanken macht, über Self-Checkout-Kassen und die anderen Kassen. Und ich finde überhaupt das Ökosystem Supermarkt als Stresssystem total interessant. Und deswegen bin ich da mal so ein bisschen eingetaucht, weil ich habe mir gedacht, Stresssituation Supermarkt und Supermarktkasse, das muss doch schon mal auch anders untersucht worden sein. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es gibt eine explorative Untersuchung unter anderem aus UK. Was sind die größten Stressoren im Supermarkt? Aus meiner eigenen Experience aus der letzten Woche, der größte Stressor ist, wenn dir eine Sahne in deinem Beutel aufgeht, während du einkaufen gehst.
Oh Gott.
Die dann auch das ganze Kassenband verschmiert, weil, naja, egal. Auf jeden Fall.
Ich glaube, für viele ist der größte, also für Eltern ist, glaube ich, der größte Stressor, wenn sie ein Kind dabei haben, was irgendwas haben will.
Exakt, exakt. Also es gibt eine Liste aus dieser explorativen Untersuchung. Der größte Stressor ist zu viele Leute und Anstehen. Über die Psychologie von Anstehen hast du bestimmt auch einiges zu sagen. Dann gefolgt von, also ich fühle es wirklich, meine persönliche Hölle hätte alle diese Dinge, die ich jetzt aufzähle. Nervige, kleine, schlecht erzogene Kinder.
Schlecht erzogene Kinder. Mhm. Oh, sorry, da muss ich jetzt aber mal kurz, also sorry. Das ist normal, dass kleine Kinder Wutanfälle kriegen und dass kleine Kinder ungeduldig sind und so. Das hat nichts mit schlecht erzogen zu tun.
Okay, nervige kleine Kinder.
Ja, machen wir es okay. So.
55% haben das genannt. Danach kommen schlechte Parksituation, schlechte Stimmung im Supermarkt, Einkaufswagen, die sich nicht richtig schieben lassen.
Oh, okay, okay. Das ist wirklich schlimm.
Artikel, die an einen neuen Platz umgeräumt wurden und dann irgendwann nervige Musik und Probleme beim Checkout wurden eben auch genannt. Ich finde das total, okay, total lustig, dass das so rausgearbeitet wurde. Es gibt auch Studien aus Saudi-Arabien, die auch tatsächlich so Menschen so Armbänder gegeben hatten, dann wirklich den physischen Stress auch gemessen haben. Da gab es so Heatmaps. Schlange stehen, große Heatmap, wurde sehr rot. Und also Schlange stehen als Stressor ist ja wirklich total spannend und untersuchungswert. 1 bis 2 Jahre unseres Lebens stehen wir ja einfach nur an. Und
was, wer hat das denn ausgerechnet?
Da habe ich in mehreren Untersuchungen gelesen, dass es so eine Hochrechnung ist, dass wir in unserem ganzen Leben ungefähr so, es gibt ja auch so Untersuchungen, wie lange sitzen wir ungefähr auf der Toilette. Also 1 bis 2 Jahre unseres Lebens.
Ein guter Grund, immer einen Podcast dabei zu haben, das kann man dann nicht in der Schlange machen.
Exakt, exakt. Weil das kannst du vielleicht einmal erklären. Der grundlegende Mechanismus ist ja so eine Aufschieben von einer Belohnung. Ne? Da gibt es auch dieses bei Kindern mit diesem Marshmallow-Test.
Ja.
Wurde es doch mal gezeigt?
Also ich glaube, es sind sogar zwei Sachen. Ich glaube, es ist der Belohnungsaufschub und Langeweile. Ne?
Ja.
Weil du hast ja nichts zu tun in der Schlange.
Ja, genau. Also, die Zeit fühlt sich länger an. Mhm.
Ja, genau. Die Zeit fühlt sich nämlich länger an, wenn du nichts zu tun hast. Das ist die eine Sache. Und das kann man übrigens auch ganz gut vermeiden, indem man sich einfach was zu tun sucht. Ja. Also zum Beispiel einen Podcast hört oder auf dem Handy rumdaddelt.
Mit
oder
den
sonst
Leuten
irgendwas
reden.
Muss. Mit den Leuten redet. Genau, vielleicht. Naja, mit den nervigen kleinen Kindern redet. Mhm. Und genau, das andere ist der Belohnungsaufschub. Da gibt es natürlich dieses berühmte Experiment, dieser Marshmallow-Test, da wurde halt kleinen Kindern eine Süßigkeit gegeben. Mhm. Marshmallows sind es nur, wenn die Kinder gerne Marshmallows mögen, weil wenn die das nicht gerne mögen, ergibt es natürlich keinen Sinn. Mhm. Die durften sich was aussuchen. Und die Ansage war, guck mal hier, du kriegst jetzt hier eine Süßigkeit und ich gehe jetzt raus und wenn du warten kannst, bis ich wiederkomme und dann die Süßigkeit noch nicht gegessen hast, dann kriegst du sogar eine zweite dazu. So, da hat auch mal ein deutscher Schokoladenhersteller so eine Werbung mitgemacht. Mhm. Und die Kinder entwickeln dann nämlich auch so total kreative Strategien, damit umzugehen, wenn die halt warten wollen. Dann spielen die irgendwas, dann lenken die sich total ab, dann suchen die sich eben eine Beschäftigung, um diese Zeit zu überbrücken. Und man muss das mit ein paar Einschränkungen sehen, aber insgesamt kann man sagen, wenn Kinder in einem gewissen Alter, wo die das schon können, das geschafft haben zu warten, also die Belohnung aufgeschoben haben, eine bestimmte Zeit, dann konnten die als Erwachsene, die wurden dann nämlich weiter auch immer wieder befragt, waren die sozusagen erfolgreicher im Leben. Also die hatten bessere Jobs, die waren gebildeter, die hatten seltener irgendwie mit Substanzmissbrauch zu tun, mhm, und so weiter und so fort. Also es war so total erstaunlich, aber da muss man natürlich sagen, da gibt es auch ein paar Einschränkungen. So, das breite ich jetzt hier nicht alles aus. Ja. Aber genau, wenn du in der Kasse, wenn du in der Schlange an der Kasse stehst, dann musst du warten, bis du das kriegst, was du willst. Das heißt, du musst deine Belohnung aufschieben und du musst halt mit dieser Zeit umgehen. Und wenn du dich langweilst, dann vergeht tatsächlich, ist häufig gemessen worden, die Zeit für dich gefühlt viel langsamer.
Ja, also ihr hört, wenn ihr schlecht im Anstehen seid, was sagt das über euren Job, über eure Intelligenz, über euren Betäubungsmittelmissbrauch, über eure Ring- und Zeigefinger aus? Genau. Könnt ihr jetzt ja mal so ein bisschen reflektieren. Aber deswegen, es gibt glaube ich so einen Flughafen, wo sich Leute beschwert haben, dass die Gepäckstücke so lange brauchen und die Lösung war einfach, das Gepäckband ans andere Ende des Flughafens zu machen, dass die Leute halt erstmal hinlaufen müssen. Und weil sie diesen Weg da beschäftigt waren, war die Wartezeit, fühlte sich nicht mehr so lange an. Ja, auf jeden Fall warten, ganz, ganz spannendes psychologisches Phänomen. Lohnt sich da mal ganz tief reinzugehen. Menschen in Großstädten zum Beispiel empfinden ihr Leben auch insgesamt als hektischer und sind weniger gute Warter als Landbewohner. Das gibt es auch, den Zusammenhang. Und ich habe mich dann aber am Ende gefragt, okay, warten ist ja das eine, Aber diese ganze stressige Kassenexperience ist das andere. Ich habe mich gefragt, okay, wir haben jetzt ganz viele Sachen, ne, wie man es besser machen kann. Aber es gibt Dinge, die wären wirklich der Super-GAU für mich. Es gibt einmal in Schweden einen Supermarkt, der hat das Checkout auf Latein gemacht, weil der Typ, der diesen Supermarkt betreut, gerne Latein spricht. Und ich glaube, was es für mich noch stressiger machen würde, wie man mich noch mehr ärgern könnte, wäre, wenn man einfach dann alles scannt mal ein, dann so, rechnen Sie doch gerne selbst zusammen.
Julia, schließ mal die Augen, stell dir vor, es ist das Jahr 3023. Am Rande von Tucson, Arizona findet eine große Zeremonie statt. Aus einem kupferfarbenen Gehäuse wird eine Platte geholt und darauf sieht man die Vergangenheit. Oder ein sehr verwischtes Bild. Also, die Situation ist folgende. Der Experimentalphilosoph, finde ich ein super Wort, und Künstler Jonathan Keats, der hat eine Konstruktion bei Tucson aufgestellt, jetzt Ende letzten Jahres. Die soll 1000 Jahre lang ein Bild aufnehmen. Also eine Kamera, die 1000 Jahre in die Zukunft bestehen soll. Der Typ ist sowieso, ich habe angefangen, was über den zu lesen und dachte so, okay, was? Der hat sehr, sehr interessante Sachen gemacht. Unter anderem ein Copyright auf seinen Geist angemeldet, weil er den ja durch Nachdenken geschaffen hat und deswegen ein Copyright darauf haben kann.
Moment, ich muss meine Augen kurz öffnen und unglaublich gucken.
Okay. Ja, du kannst die Augen wieder aufmachen. Also diese Kamera, ne, das ist natürlich jetzt keine Digitalkamera oder eine Filmkamera, ja, sondern im Prinzip funktioniert die wie so die alten Kameras. Ne? Da ist so eine Kugel und durch ein kleines Loch fällt Licht auf eine Goldfolie, eine ganz dünne, die lässt ganz wenig durch und im Laufe der Zeit ergibt sich dann auf der fotosensitiven Platte, die dahinter ist, ein sich immer weiter überlagerndes Bild. Ich erspare uns jetzt die chemischen Details, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen Mediengeschichte beisteuern, weil es also, ist ja wie die alten Kameras.
Mir kommt ja direkt die Daguerreotypie in den Sinn. Ja. Ist das Prinzip?
Ja? Ja, im Prinzip ist es das Gleiche. So, also natürlich andere Chemikalien, aber im Prinzip funktioniert es genauso.
Daguerreotypie ist ja also wirklich ein Grund, warum früher Fotograf oder Fotografin sein ein tödlicher Beruf war. Es lief überhaupt nicht gut mit den Chemikalien teilweise. Du hast ne, gerade gesagt, also grundsätzlich, man hat dann eine Metalloberfläche, die ist poliert, oft versilberte Kupferplatten waren das und dann hat man die bedampft und konnte dann... Dadurch, dass die Dinge da drauf, die Silberhalogenide sind es, glaube ich, lichtempfindlich sind und dann hat man das in so eine Lochkammer reingemacht, bla bla, Licht fällt drauf, konnte man dann eben spiegelverkehrte Abbilder der Wirklichkeit auf diesen Platten schaffen. Und wenn das fertig war, hat man dann eben Quecksilber draufgeschmissen unter anderem oder auch mal Zyankali-Lösung. Also wirklich Dinge, das klingt so gesund. Leute, Fotograf, wirklich Traumberuf. Und dann hatte man am Ende ein Bild. Super aufwendig, ich glaube 10 bis 15 Minuten musste man am Anfang warten. Am Ende irgendwie nur so eine halbe Minute grob. Aber jetzt 1000 Jahre, das müssen ja, also die Chemie muss ja wahnsinnig lichtunempfindliche Dinge da drauf gebracht haben auf die Platte, oder?
Ja, also auf dieser Platte sind irgendwie mehrere Schichten einer bestimmten Ölfarbe drauf und dann ist dann noch diese Goldfolie und bis das Licht da so durchsickert, da kommt halt nur ganz wenig an. Ne? Deswegen soll halt irgendwie nach 1000 Jahren ein Bild da sein. Okay. Und deswegen wird wahrscheinlich, also ich meine, die Berge im Hintergrund werden sich nicht so stark verändern, die Linien werden ganz gut zu sehen sein, denke ich. Und die Stadt Tucson ist aber zum Teil auch mit drauf, die wird wahrscheinlich nicht so gut zu sehen sein, weil in 1000 Jahren nicht mehr alle Gebäude stehen. Und der Vorteil ist aber, diese Platte muss man nicht entwickeln. So. Weil wir ja auch nicht wissen, ob in 1000 Jahren die Leute noch etwas, was wir heute, wie wir heute etwas entwickeln, ob die das dann, ob die noch wissen, wie das geht oder ob es noch Quecksilber gibt oder
ich muss aber auch sagen, ich hatte direkt, also als du vorhin gesagt hast, ich soll die Augen schließen, in 1000 Jahren, ich hatte eine sehr dystopische Last of Us-Landschaft oder so vor meinem inneren Auge. Ich habe mich gefragt, steht die Kamera dann überhaupt noch? Ist währenddessen vielleicht irgendwas abgebrannt?
Ganz ehrlich, das war auch mein erster Gedanke. Alter, als ob in 1000 Jahren nicht längst irgendjemand diese Kamera kaputt gemacht hätte. Aber okay, vielleicht vertraut der gute Mr. Keats der Menschheit sehr. Keine Ahnung. Und also neben dieser Kamera steht dann so eine Bank, das ist so ein Aussichtspunkt, wo die Leute sich Gedanken über die Zukunft machen sollen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt den weniger kreativen Teil an der ganzen Geschichte. Aber ich bin hängen geblieben bei diesem Zukunftsding. Weil, dass wir so Zeitkapseln bauen, ne, irgendwas vom Tag der Geburt des Kindes oder so irgendwo hinlegen oder dass eine Stadt irgendwie bei einer Grundsteinlegung irgendwas eingebuddelt wird oder so. Das ist ja relativ üblich. Aber dann habe ich mir überlegt, warum beschäftigen sich Menschen überhaupt so gerne mit der Zukunft? Und was macht die Wissenschaft da eigentlich? Also woran denkst du bei Zukunftsforschung bzw. Fachbegriff Futurologie?
Boah, also ganz viel KI und so Krempel, ne? Ganz viel Technik kommt direkt in meinen Kopf hinein. Ja. Aber auch, ich meine, die Zukunft hat ja schon Menschen schon immer beschäftigt, ne? Also,
ja. Genau, also ich bei Futurologie muss ich sagen, muss ich immer an Science Fiction denken. Das
oder eine sehr wilde Grammatikform, ja.
Also es liegt natürlich auf der Hand, sowas ne, wie Informatik, statistische Modelle, theoretische Physik, Neurowissenschaft, Klimaforschung. Aber Soziologie, Kulturanthropologie, Philosophie Voll. Ist die erste Wissenschaft. Ne? Also Philosophie ist der Anfang aller Wissenschaft. Darüber nachdenken, wer wir sind und warum die Welt so ist, wie sie ist. Ich weiß gar nicht, ob wir sie überhaupt schon mal hatten, aber ich breche gerne eine Lanze dafür. Ja. Philosophie als die Grundform aller Wissenschaften überhaupt, auch wenn uns das heute oft so abgehoben vorkommt. Aber Zukunftsforschung ist eben interdisziplinär. Und was mir vor dieser Recherche überhaupt nicht klar war, das ist total gefragt.
So. Ja, voll.
Also nicht nur im Sinne von, ach, das interessiert mich irgendwie, was in Zukunft passiert, da hast du ja recht, das hat Menschen schon immer beschäftigt. Aber es scheint einen Riesenmarkt zu geben, für Institute, die einerseits Forschung machen und andererseits Beratung.
Mhm. Ja, also, das ist auch, wie sich Städte entwickeln werden, wie wir zusammenleben werden und so.
Wie ganz Unternehmen viel. Wollen wissen, wie sie sich aufstellen sollen und bezahlen dafür total viel Geld. Regierungen wollen langfristige Strategien ausarbeiten. Also die Bundesregierung bzw. einzelne Ministerien sind da KundInnen. Ja. Und da geht es eben auch um so ganz konkrete Szenarien und wie man dann damit umgeht und nicht nur dieses, was könnte wohl die Zukunft bringen sozusagen. Aber die liegen natürlich auch oft falsch. Das liegt ja in der Natur der Sache, ne?
Ja.
Du kannst halt nicht hell sehen. Also da ist die Statistik nicht immer unser Freund. Also zwei Beispiele fand ich so total bemerkenswert, die mir untergekommen sind. Einmal um das Jahr 2000 herum hat die japanische Atomenergiebehörde berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Reaktorunfall in Fukushima bei 1 zu 1 Million liegt. Also ja, ein Unfall innerhalb der nächsten 1 Million Jahre.
Ja, aber es stimmt ja. Also jetzt kommt halt die nächsten 9.
Aber es war halt innerhalb der nächsten 10 Jahre. Ne? So, dass halt dieser Fall dann innerhalb der nächsten 10 Jahre auftritt. Man denkt halt dann, wenn man hört 1 zu 1 Million, ach, super unwahrscheinlich. Ja, aber irgendwann passiert es halt doch. Ne?
Kann halt auch früher passieren als später. Es ändert ja nichts. Also das ändert aber ja nichts an der Richtigkeit dessen, was Sie gesagt haben.
Genau, die Statistik ist richtig, aber wir ordnen das halt komisch ein. Ne?
Ja.
Genauso wie Confirmation Bias. Wir interpretieren Dinge ja gerne so, dass sie uns in den Kram passen.
Ja.
Und dann lassen wir die Infos weg, die nicht so gut zu dem passen, was wir gerne wissen wollen. Zum Beispiel bei der Präsidentschaftswahl in den USA 2016. Da gab es auch Prognosen, die gesagt haben, Donald Trump gewinnt. Viele Prognosen haben aber gesagt, Hillary Clinton gewinnt. Und das wurde viel mehr repliziert. Und am Ende waren dann alle so, what? Wieso hat Trump gewonnen? Ne?
Ja, verstehe. Wo du sagst, dass so viele Disziplinen daran arbeiten, mir ist im Kopf eine Professorin für mittelalterliche Geschichte, die sich auch mit Zukunft beschäftigt. Das fand ich auch so ganz wild. Also ich glaube, viel mehr Menschen, als man so denkt, arbeiten irgendwie daran, Dinge für die Zukunft mitzuerarbeiten. Also die zum Beispiel, die guckt sich halt an, was haben Menschen im Mittelalter schon alles Kluges gemacht, was uns in Zukunft helfen kann. Zum Beispiel beim nachhaltigen Wirtschaften oder so. Ne? Also riesige Kleidertauschbörsen gab es zum Beispiel schon. Oder wie man gemeinsam einen Wald gut bewirtschaftet oder wie der Bodensee ordentlich befischt wird, sowas. Also alte Konzepte dann wieder für die Zukunft aufgetaut, sage ich mal. Oder auch so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen menschenpositiveres Bild zu haben. Ne? Wir leben ja gerade in der Zeit des Kapitalismus und der Markt regelt und so weiter, aber die Menschen wollen sich nicht verändern. Aber da immer so eine, ja, das ist halt so die soziologische Perspektive auch, ne? Zu sagen, hey, nee, wir sind eigentlich richtig gut im Zusammenarbeiten, das können wir auch eigentlich in Zukunft wieder schaffen. Das ist ein riesiges Feld, wie du auch sagst. Und da liegt wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Kohle, wie du auch schon sagst.
Ich glaube, wenn man es kann, ja. Also noch einmal zurück zu dieser Kamera. Dieser Kiez will noch mehr davon aufstellen, an unterschiedlichen Orten der Welt. Und apropos zusammenarbeiten, die für uns nächste wäre dann auf einem Berg in den österreichischen Alpen. Also wir können da einen gemeinsamen Faktab-Betriebsausflug hinmachen.
Würde ich mich daneben setzen, ein bisschen über die Zukunft philosophieren und
ein Brot essen, komm.
Ja, wahrscheinlich einfach ein Käsebrot essen. Wo ihr euch übrigens nächste Woche gut hinsetzen könnt, am 3.2. ist in Mannheim zu unserer Live-Podcast-Aufzeichnung von Fakt ab. 15.30 Uhr sind wir da am Start beim SWR Podcast Festival. Es gibt noch Karten. Könnt ihr euch klicken bei uns hier in den Shownotes und wir würden uns vor allem freuen, euch zu sehen.
Wir freuen uns, auch uns zu sehen.
Ja, genau so. Ich sortiere mich bis nächste Woche nochmal und freue mich alle euch. Was habe ich denn jetzt? Ich freue mich, euch zu sehen und zu hören. Und wer nicht kommen kann, der kann dann die Live-Folge in nächster Zeit hören. Und habt eine schöne Woche bis dahin. Tschüss, Charlotte.
Bis dann. Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Julia, du hast vorhin schon mal ganz kurz was zum Unterschied zwischen Stadt und Land gesagt. Du hast gesagt, auf dem Land warten die Leute entspannter als in der Stadt. Ich muss sagen, ich kriege immer so ein bisschen das Zucken, wenn mir Leute erzählen, dass sie unbedingt aufs Land ziehen wollen, weil das ja so viel schöner und so viel ruhiger und entspannter ist. Und wenn man Kinder hat, ist das ja sowieso viel besser. Ich habe immer das Gefühl, das ist wie so eine Gewissensfrage. Weißt du, bist du Team Stadt oder bist du Team Land? Und man muss sich dann positionieren, so wie Katzen- und Hundemenschen. Oder?
Ja, schon. Es gibt ja durchaus eine große Bewegung, jetzt auch mit Homeoffice, dass Leute aufs Land gezogen sind. Aber warum willst du dann, also glaubst du denen nicht?
Doch, also wenn das für die Leute cool ist, schon, aber ich habe immer so das Gefühl, missioniert zu werden.
Ach so, ja, es ist eine Glaubensfrage, es ist eine ganz tiefe Glaubensfrage. Ne? Ja, voll, das stimmt schon. Das hat viel mit Identität zu tun.
Richtig. Also wenn ihr Team Land seid oder unentschlossen oder, so wie ich, euch vom Sofa in der Stadt aus entspannt mal angucken wollt, was so passiert im Grünen. In der ARD-Mediathek gibt es eine neue Doku-Soap, Raus aufs Land. Hat 7 Teile, die sind auch alle schon fertig online zum Bingen. Und da werden, ich sag mal, sehr verschiedene Menschen begleitet, die sich überlegt haben, so einen kompletten Neuanfang zu machen, so wie du gesagt hast, ne, einfach alles Abbruch und raus. Ich habe zum Beispiel den Trailer gesehen von 2 Frauen, die einfach beide Single sind, Ende 30, und gesagt so, ich habe keinen Bock mehr auf eine potenzielle Partnerschaft oder so zu warten, um irgendeinen Traum zu verwirklichen. Ich ziehe jetzt einfach raus und die gründen so eine Art Gemeinschaft auf dem platten Land. Also wenn ihr mal reingucken wollt, Raus aufs Land in der ARD-Mediathek. Der Link kommt auch in unsere Shownotes.